möchte mit diesem Thema weiterfahren, indem ich zuerst einen Vers lese, 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 30. Dieser Vers bildet die Verbindung zu dem, was wir gestern hörten und zu dem, was ich heute sagen möchte. 1. Korinther 1, Vers 30. Aus ihm aber seid ihr in Christo Jesu, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Der erste Teil des Verses sagt, aus ihm seid ihr. Das war das Hauptthema gestern Abend. Aus Gott sind wir, was wir sind. Von Gott her. Durch Gott. Aufgrund seines Willens, aufgrund seiner Weisheit, seiner Macht. So steht hier, aus ihm, aus Gott sind wir. Und was sind wir? In Christo Jesu. Einer der trostreichsten Verse in der ganzen Bibel, wenn wir uns die Tragweite dieser Aussage vor Augen halten. Wir sind in Christo. Das ist uns Trost, aber man könnte einmal daran irre werden und sich fragen, ja, wie kommt es denn dazu? Wie bin ich in Christo? Inwiefern? Inwieweit? Wie lange? Hält das? Bleibt das? Und jetzt sagt uns die Bibel, dass wir nicht in Christus sind, weil wir uns das ausgedacht haben oder weil wir uns das errungen haben. Oder weil wir uns das verdient haben, sondern wir sind in Christo, weil Gott uns in Christo hineinversetzt hat. Aus Gott seid ihr in Christo Jesu. Eine ganz gewaltige Aussage, und diese Aussage trifft das Wesen der christlichen Lehre. Die christliche Lehre, die Lehre vom Heil, ist nicht eine Weltanschauung, ist nicht eine Philosophie, ist nicht eine Summe von Satzungen und Geboten, von Verboten und Verordnungen. Das ist die christliche Lehre in keiner Art und Weise. Das christliche Heil ist nichts anderes als in Christo sein. Mit Christus verbunden sein. Ich lese dazu jetzt noch drei Stellen. Dann wollen wir diesen Gedanken in Christus sein weiter ausführen. 1. Petrus, Kapitel 2. Da steht im Vers 4 und 5. 1. Petrus 2, Verse 4 und 5. Ich muss den Vers 3 lesen, damit wir den Zusammenhang verstehen. Wenn ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu welchem kommend? Als zu einem lebendigen Steine, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar, seid auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut. Zum Herrn kommend, als zu einem lebendigen Steine, seid auch ihr als lebendige Steine. Wer zum Herrn kommt, wird das, was Christus ist. Er ist der lebendige Stein. Wer zu ihm kommt, wird auch ein lebendiger Stein. Das ist mit anderen Worten ausgedrückt, was ich vorhin sagte. Christsein heißt, mit Christus Gemeinschaft haben, in Christus sein, Christus gleich werden. Darum können wir auch sagen, Christentum oder Christsein heißt, das Leben Christi selbst als unser Leben haben. So wie er ist, so sind auch wir. Das steht auch im 1. Johannesbrief, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 8. Erster Johannes, Kapitel 2, Vers 8. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist, in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Das ist etwas Neues. Etwas noch nie Dagewesenes, weder im Alten Testament noch sonst in allen Anschauungen und Religionen der Menschen. Sowas hat es noch nie gegeben. Das ist neu. Es heißt hier ein neues Gebot. Es ist ein neues. Das, was wahr ist, in ihm, in Christo und in euch. Was für Christus gilt, und von ihm wahr ist, das gilt auch für uns und ist auch für uns wahr. Natürlich gibt es Unterschiede, das ist uns klar. In der Gottheit werden wir ihm nie gleich sein. Er ist Gott, wir werden nie Gott sein. Aber das ist auch das Einzige, was wir ausschließen müssen. Ansonsten dürfen wir sagen, was wahr ist in ihm, ist auch wahr in uns. Das ist christliche Lehre. Das ist die Botschaft des Heils. Noch eine Stelle aus dem 1. Johannesbrief. 1. Johannes 4, Vers 17. Die gleiche Wahrheit wird hier für einen anderen Bereich ausgesprochen. 1. Johannes 4, Vers 17. Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tage des Gerichts. Dass, gleich wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Das gibt uns schon für die Zeit in dieser Welt diese unerschütterliche Gewissheit, diese unsagbar kostbare Zusage. Ja, es übertrifft und übersteigt wahrlich die Fähigkeit, es in Worte zu kleiden. So wie er ist, so sind wir auch in dieser Welt. Das heißt, für den Teufel absolut unerreichbar, was unsere ewige Berufung anbelangt. Diese Welt ist voller Gefahren, voller Versuchung, voller Sünde, voller Bosheit, voller Trotz, wider Gott, voller Unreinheit. Und in dieser Welt heißt es von uns, gleich wie er ist, sind wir. Weil Gott uns eben in Christo hineingesetzt hat. Aus Gott sind wir in Christus Jesus. Und daran hängt unsere ganze Errettung. Wir dürfen mit froher Gewissheit sagen, unser ewiges Schicksal ist auf ewig verbunden, unauflöslich verbunden mit dem Schicksal Christi. Ich will das zeigen in einem Vergleich vom Alten Testament zum Neuen an Isaak. Isaak ist vielleicht das klarste Bild im Alten Testament auf den Sohn Gottes. Ich habe mir das überlegt. Ich habe über andere Männer im Alten Testament nachgedacht, die auch Bilder sind auf den Sohn Gottes. Es fiel mir keines ein, das so klar auf Christus verweist, so klar auf den Sohn Gottes verweist, wie Isaak, der Sohn Abrahams. Und an ihm wollen wir sehen, wie sehr unser Schicksal mit dem Sohn Gottes verbunden ist. Wir sind in Christus. Wenn jemand ein Schiff besteigt, um über den großen Teich zu fahren, und wir darum besorgt sind, ob er auch ankommt am Ziel und der betreffende Reisende selbst darüber besorgt ist, ob er ankommt am Ziel, da interessiert uns ja doch nur eine Frage. Was geschieht mit dem Schiff? Kommt das Schiff an? Wenn das Schiff ankommt, ja, dann wissen wir, dann ist auch der Passagier angekommen. Dann interessiert uns weiter nicht so sehr, ob der betreffende Reisende auch seekrank war oder ob er ab und zu in die Bar ging oder was er immer tat auf dieser Reise. Uns interessiert, ob das Schiff ankam. Das interessiert uns. Und so interessiert den Christen, wenn er wissen will, was sein ewiges Schicksal ist, nicht die Frage, wie er sich verhalten wird, sondern wohin Christus gegangen ist und ob er ans Ziel gekommen ist. Wenn das Schiff ankommt, kommt auch der Passagier an. Wenn Christus ankommt, kommt auch der Christ an. Wir sind in Christo. Mit ihm ist unser Schicksal unauflöslich verbunden. Unser ewiges Schicksal. Darum, wenn wir als Kinder Gottes wissen wollen, was wir sind, wenn der Christ wissen will, wer er ist, dann muss er wissen, wer Christus ist. Wenn der Christ wissen will, wo er ist, dann muss er wissen, wo Christus ist. Wenn der Christ wissen will, wie er ist, muss er wissen, wie Christus ist. Wie er, so wir. Wir sind so untrennbar mit ihm verbunden. Die Söhne Gottes sind so untrennbar mit dem Sohn Gottes verbunden, dass im Alten Testament jenes Bild von Isaak sowohl ein Bild ist auf den Sohn Gottes, als auch auf die Söhne Gottes. Und das kann ja nur sein, dass ein und dieselbe Person ein Bild sein kann auf beides, weil die beiden untrennbar zusammengehören. Das ist ganz erstaunlich, aber für uns sehr beglückend. Wir schlagen jetzt einmal auf das erste Mosebuch und wir wollen zunächst einmal sehen, wie Isaak in seinem Leben ein Bild ist auf den Sohn Gottes. Ein erster Vergleich, der sich sofort aufdrängt, ist der, beide, Isaak, der Sohn Abrahams, als auch Jesus, der Sohn Gottes, wurden auf menschlich nicht erklärbare Weise gezeugt und geboren. der Herr Jesus gezeugt durch den Heiligen Geist, Isaak gezeugt als Abraham und Sarah schon weit über ihr Alter hinaus waren. 100-jährig, Sarah hat einen toten Mutterleib nach Römer 4. Also beide geboren durch die Macht Gottes. Dann, als weitere Parallele, die damit zusammenhängt, die Geburt beider wurde angekündigt, vorher angekündigt. Die Geburt des Herrn Jesu wurde angekündigt, das ist uns gewiss noch gut genug in Erinnerung. Ich brauche nur an Matthäus 1 zu erinnern, wir lesen die Stelle nicht. Wir lesen aber von der Ankündigung der Geburt Isaaks in 1. Mose 18, Vers 10. 1. Mose 18, Vers 10. Und er sprach, gewisslich werde ich übers Jahr wieder zu dir kommen und siehe, Sarah, dein Weib, wird einen Sohn haben. Die Ankündigung. Aber nicht nur, dass die Geburt angekündigt wurde, wir stellen hier auch fest, dass die Geburt geschah zur von Gott bestimmten Zeit. Gott sagte übers Jahr, dann. So lesen wir in Galater 4,4, dass der Sohn Gottes kam, als die von Gott bestimmte Zeit da war. Galater 4,4. Galater 4,4. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe. Wir lesen dann weiter vom Sohn, von Isaak, dass er der Geliebte seines Vaters war. Das steht in 1. Mose 22. Verse 1 und 2. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott den Abraham versuchte, und er sprach zu ihm, Abraham, und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Der einzige Sohn, der geliebte Sohn, der Herr Jesus, der eingeborene Sohn und der geliebte Sohn, mein Sohn, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Wie Matthäus 3,17 sagt. Dieses Kapitel mit der Opferung Isaaks, ein unzweideutiges Bild auf den Tod des Sohnes Gottes und auf seine Auferstehung. Isaak ein Bild auf den Sohn. Aber weiter noch. 1. Mose 24, Vers 36. Da steht etwas sehr Wichtiges über den Sohn. Etwas, das dann im Neuen Testament so deutlich gesagt wird über den Sohn Gottes. 1. Mose 24, Vers 36. Es handelt sich um den von Abraham ausgesandten Knecht, der nach Mesopotamien reist, um dort eine Frau für Isaak zu finden. Und hier spricht jener Knecht zu Laban, zur Familie der Rebekka, und Sarah, das Weib meines Herrn, hat meinem Herrn einen Sohn geboren, nachdem sie alt geworden war, und er hat ihm alles gegeben, was er hat. Der Vater hat dem Sohn alles gegeben, was er hat. Das steht noch einmal in Kapitel 25 im Vers 5. Kapitel 25, Vers 5. Und Abraham gab dem Isaak alles, was er hatte. Alles ist dem Sohn in die Hand gegeben. Davon hörten wir ja gestern. Da steht in Matthäus 11, Vers 27. Matthäus 11, Matthäus 11, Vers 27. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Auch Johannes 3, 35. Johannes 3, 35. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Alles wird in die Hand des Sohnes gegeben. Ich denke, dass Abraham irgendwie begriff, dass aller Segen, den Gott ihm verheißen hatte, an seinem Samen hing. Gott hat ja dem Abraham vom Tage der Berufung an verheißen und gesagt, dass er ihn sehr segnen werde. Und Abraham wusste, er sollte gesegnet werden. Einige Kapitel später, in 1. Mose 15, da beklagt sich Abraham darüber, dass er keinen Nachkommen, keinen Samen hat. 1. Mose 15. Das steht in den Versen 1 bis 4. Nach diesen Dingen geschah das Wort Jahwes zu Abram in einem Gesicht, also: Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dir ein Schild, dein Seher, großer Lohn. Und Abram sprach: Herr Jahwe, was willst du mir geben? Ich gehe ja kinderlos dahin, und der Erbe meines Hauses, das ist Eliezer von Damaskus. Und Abram sprach: Siehe, mir hast du keinen Samen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Dieser Ausdruck Sohn meines Hauses steht für den Knecht. Und siehe, das Wort Jahwes geschah zu ihm also: Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgehen wird, der wird dich beerben. Der Same. Er soll all das empfangen, was an Segen von Gott herkommt. Mit dem Samen sollen sich die verheißenen Segnungen Gottes verbinden. Wer ist dieser Same? Dieser Same ist Isaak. Nun sagt uns der Galaterbrief in Kapitel 3. Das ist eine weitere Parallele zwischen Isaak und Christus. Galater 3, Vers 16. Galater 3, Vers 16. Dem Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Samen. Er sagt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem. Und deinem Samen, welcher Christus ist, der Same Abrahams, der eine Same Abrahams, ein Bild, ein Hinweis auf Christus. Und mit diesem Samen verbinden sich die Segnungen. Gleich wie unsere Segnungen, alle Segnungen, die Gott für den Menschen sich ausgedacht hat, alle untrennbar verbunden sind mit dem Sohn. Wer von Gott gesegnet sein will, muss zum Sohn kommen. Wer von Gott beschenkt sein will, muss zum Sohn kommen. Wer von Gott ewiges Leben empfangen will, bekommt sie nur im Sohn. Gott hat alles in die Hand des Sohnes gegeben, darum ist in Christo aller Segen Gottes verankert. Die ganze Fülle Gottes, alles wohnt in Christo. Mit dem Samen, dem einen Samen, welcher Christus ist, verbinden sich alle Segnungen Gottes. Wie hier bei Abraham und Isaac im Schattenbild, so für uns in der Substanz. Darum ist es ja auch so. Wenn immer Gott auch uns Christen, uns Kinder Gottes, segnet, dann geschieht das doch immer dadurch, dass wir mehr von Christus erkennen und erfassen. So geschieht das immer. Nicht durch irgendwelche Sondererkenntnisse, irgendwelches besonderes Wissen, irgendwelche hochgeschraubten, zusammenklamüserten Dinge, sondern Gott segnet uns dadurch, dass wir Christus noch tiefer erkennen. In ihm ist aller Segen, mit ihm verbindet sich aller Segen. Er ist auch der Erbe. Es hieß von Isaak, das wurde dem Abraham gesagt, Isaak soll alles erben. Der Erbe im Neuen Testament ist Christus. Das ist eine weitere Parallele zwischen Isaak und Christus, dem Sohn Abrahams und dem Sohn Gottes. Hebräer 1. Verse 1 und 2. Nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge. Er ist der Erbe aller Dinge. Ja, was ist denn damit gemeint, dass der Sohn Gottes der Erbe aller Dinge ist? Wie kann er erben? Er hat doch alles geschaffen. Das steht ja hier auch im Hebräer. Den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er hat ja alles geschaffen. Er ist der Schöpfer, aber er ist auch der Erbe. Er kam in der Gestalt eines Menschen, hat als Mensch gelebt, hat als Mensch das Werk Gottes vollbracht, hat als Mensch ein vollkommenes Leben geführt, damit er als Mensch all das in Empfang nehmen darf, was die Liebe Gottes für den Menschen sich von jeher ausgedacht hat. All das, was die Liebe Gottes in seinen ewigen Ratschlüssen sich vorgesetzt hatte, all das, was Gott den Menschen je geben wollte und sich der Mensch durch den Sündenfall verscherzt hatte, all das empfängt der Mensch Christus Jesus. Er ist der Einzige, der all das, was Gott uns geben will,
in Empfang nehmen kann. Der einzige Mensch, keiner von uns hätte das gekonnt. Es konnte es von Adam an niemand. Nur der Mensch Christus Jesus konnte das. Darum ist er der Erbe. Er empfängt alles. Auf ihn werden alle Segnungen gehäuft. Isaak der Erbe, Christus der Erbe. Wir lesen sogar in Matthäus 1,1, dass der Herr Jesus Sohn Abrahams genannt wird. Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das zeigt uns ja noch einmal, wie sehr der Sohn Abrahams, der historische Sohn Abrahams, ein Bild ist dann auf den größeren Sohn Abrahams, auf Christus. Nun, was haben wir bisher gesehen? An ihm, am Sohn, hängen alle Verheißungen Gottes. Wir wollen das noch einmal sehen in 1. Mose 17, da wird es noch einmal gesagt. Wie Gott seine Beziehung zu Abraham mit dem Samen verbindet. 1. Mose 17, Vers 7. 1. Mose 17, Vers 7. Und ich werde meinen Bund errichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir. Dann heißt es im Vers 8, und ich werde dir und deinem Samen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben. Und dann Vers 9, und Gott sprach zu Abraham, und du sollst meinen Bund halten, du und dein Same. Nach Galater 3,16 wissen wir, dass dein Same, dass das ein Bild ist auf Christus. Wir können jetzt hier mit dem Lichte des Neuen Testaments für dein Same einsetzen, mit dir und mit dem Sohn Gottes. Und so sagt Gott, ich werde meinen Bund errichten zwischen mir und dir und meinem Sohn. Und Vers 8, ich werde dir und meinem Sohn das Land geben. Und Vers 9, du und mein Sohn, ihr sollt meinen Bund halten. Gott unterhält seine Beziehung mit dem Menschen über den Sohn. Es ist ja so, dass kein Mensch der Forderung des Bundes, der Forderung der Treue gerecht werden konnte. Niemand. Die Menschen haben ja alle das gebrochen, was Gott wollte. Außer dem einen Menschen, der Mensch Christus Jesus. Und nur weil er, dieser eine treue Mensch, all das tat, was Gott von ihm verlangte und mit ihm vereinbart hatte. Nur darum kann ein ewiger Bund zwischen Gott und Mensch bestehen. Wir sehen also auch die ewige Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch beruht auf dem Sohn, wovon wir gestern auch hörten. Alles hängt am Samen, am Sohn. Darum spielt er eine so große Rolle im Leben Abrahams. Darum ist er ja so wichtig. Darum ist das ja so zentral. Der Same, meine Nachkommenschaft, mein Sohn. An dem entscheidet sich alles. Es wird dann noch prägnanter in 1. Mose 17 formuliert im Vers 21. 1. Mose 17, Vers 21. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak errichten. Der Bund Gottes ist zwischen ihm und seinem Sohn. Wie wir gestern auch hörten, die ganze Sache der Errettung ist eine Sache zwischen dem Vater und dem Sohn. Und das ist ein Bund, der auf beiderseitiger Treue beruht und fest ist. Unauflöslich. Isaak, ein Bild auf den Sohn Gottes. Isaak, aber auch ein Bild auf die Söhne Gottes. So wie er ist, so sind auch wir. Wir schlagen jetzt nochmal den Galaterbrief auf. Da sehen wir das. Wir lasen ja schon im Galaterbrief, dass Isaak, der Same, ein Bild ist auf Christus. Jetzt lesen wir Galater 4, 28. Galater 4, 28. Ihr aber, Brüder, seid gleich wie Isaak, Kinder der Verheißung. Isaak, ein Bild auf Christus. Isaak, ein Bild auf die Christen. Eben darum, weil wie Christus ist, so sind auch die Christen. Gleich wie Isaak, auch ihr. Das ist diese herrliche Wahrheit, die uns im Neuen Testament geoffenbart wird. Ihr aber, Brüder, seid gleich wie Isaak, Kinder der Verheißung. Isaak war durch die Verheißung geboren, aufgrund eines Wunders, durch die Macht Gottes. Genauso jedes Kind Gottes. Wiedergeboren aufgrund des ewigen Vorsatzes Gottes. Von Gott her, von Ewigkeit her schon so gewollt. Aber nicht nur nach göttlichem Vorsatz, sondern auch durch göttliche Macht wiedergeboren. Durch sein ewiges, unvergängliches Wort. Wie wir gestern auch hörten. Nun, wir sehen jetzt weiter die Verbindung zwischen dem Sohn und den Söhnen. Isaak war der Geliebte des Vaters. Wir werden im Neuen Testament wiederholt als vom Herrn Geliebte bezeichnet. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 1,4. 1. Thessalonicher 1,4. Wissend, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Wir sind auch Geliebte. So wie der Sohn, der vom Vater Geliebte ist, so sind auch wir, die vom Vater Geliebten. So wie der Sohn der Erbe ist, der alles empfängt, sind auch wir die Erben, die alles empfangen. Römer 8. Römer 8, Vers 17. Ich Lese vom Vers 16 an. Römer 8, Verse 16 und 17. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Wir erben mit Christus, weil er erbt, erben auch wir. Wir lasen, dass dem Sohne Abrahams alles gegeben wurde. Wir lesen im Neuen Testament, dass den Christen alles gegeben ist. Alles. Erster Korinther 3. Verse 21 bis 23. So rühme sich denn niemand der Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Weil wir Christi sind, gehört uns mit ihm alles. Welch gewaltige Aussage. Nun, warum unterhalten wir uns überhaupt über diese Frage? Warum ist es denn so wichtig zu wissen, ob unser Heil in Christo ewig ist? Warum ist es so wichtig, die Ratschlüsse Gottes zu kennen? Wir könnten uns ja sagen, nun, die erfüllen sich ja an uns so oder so. Ist ja gar nicht so wichtig, dass wir das kennen. Es ist aber eminent wichtig, von allergrößter praktischer Bedeutung. Dadurch, dass wir die Absichten Gottes mit uns erkennen, dadurch, dass wir erkennen, dass wir in Christus verankert sind, gewinnen wir eine Festigkeit, die uns sonst nichts geben kann. Nichts. Und diese Festigkeit hätten die Korinther hier in 1. Korinther 3 auch gewinnen sollen, hätten sie erkannt, dass sie ja Christen sind. Dass ihnen in Christus alles geschenkt ist. Dann hätten sie auch gelernt, nicht von Menschen abhängig zu sein. Oder von dieser oder von jener Partei. Hätten sie sich nicht hin und her reißen lassen von den verschiedensten Ansichten oder von Eifersucht und all diesen Dingen. Das Verankertsein, das feste, gläubige Verankertsein in Christo macht uns frei, so frei wie nichts anderes. Frei von den Dingen der Welt, frei von den Eifersüchten der Welt, frei von den Drohungen der Menschen, frei von Menschenfurcht, Schmeichelei und all diesen Dingen. Darum wollen wir ja vom Herrn erbitten, dass er uns geöffnete Augen gibt über unser Teil als Kinder Gottes. Isaak ein Bild auf Christus, Isaak ein Bild auf die Christen, weil Christus und die Christen untrennbar miteinander verbunden sind. Wir haben jene Verse gelesen aus dem 1. Petrusbrief und aus dem 1. Johannesbrief, wo uns gezeigt wird, wie sehr wir mit Christus eins gemacht sind. Ich will dazu noch 8 Punkte. Punkte unseres Verbundenseins mit Christus aufführen, die uns das im Detail zeigen, dass Christus und die Christen eins sind. Zunächst nur ein Vers, der zu allen 8 Punkten gehört. 1. Korinther 1, 9. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesu Christi, unseres Herrn. Der treue Gott, der unveränderliche Gott, der wahrhaftige Gott hat uns in die Gemeinschaft seines Sohnes hineingerufen und uns in Christus hineingesetzt. Das zeigt sich daran, dass erstens wir das gleiche Geschick haben mit Christus. Gleiches Geschick. Wir brauchen nicht alle Punkte ausführlich zu behandeln. Wir haben das gleiche Geschick. In Römer 6, da wird uns zunächst einmal gesagt, dass wo Christus starb, auch wir starben. Untrennbar mit Christus verbunden, so dass, als er starb, wir mit ihm starben, aber auch als er auferweckt wurde, wir mit ihm auferweckt wurden. Römer 6, Verse 4 und 5. Ich lese nur den 5. Vers, denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind, in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in seiner Auferstehung sein. Eins gemacht in seinem Tod, eins gemacht in seiner Auferstehung, eins gemacht auch in seiner Erhöhung, Epheser 2, 6. Epheser 2, Vers 6. Gott hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christo Jesu. Wo Christus ist, sind auch wir. Sein Geschick, unser Geschick. Wir können uns als Stelle notieren, wir lesen diese Stelle nicht. Offenbarung 3, 21. Noch dazu Offenbarung 3, 21. Zweitens, wir haben das gleiche Leben. Johannes 14, Vers 19. Johannes 14, Vers 19. Noch ein kleines und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Noch deutlicher, Kolosser 3. Verse 3 und 4. Kolosser 3. Verse 3 und 4. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden. In Herrlichkeit. Auch diese Verse zeigen uns diese untrennbare Verbindung. Wenn er offenbar wird, werden auch wir offenbar. Er kann nicht offenbar werden, ohne dass auch wir offenbar werden. Aber wir lesen hier auch,
Christus unser Leben. Sein Leben ist unser Leben. Das gleiche Leben. Dann drittens, weil wir Christen sind, haben wir auch den gleichen Geist wie Christus. Galater 4, Vers 6. Galater 4, Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba Vater. Der Geist des Sohnes ist der Geist, der in uns wohnt. Der gleiche Geist. Darum sagt viertens, das Neue Testament, viertens, dass wir auch die gleiche Natur haben. Das gleiche Wesen. 2. Petrus 1, Vers 4. Kapitel 1, Vers 4. Gott hat uns berufen durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, auf dass ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Die gleiche göttliche Natur ist auch unsere Natur. Auch Hebräer 2 sagt das, Hebräer 2, Vers 11. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem, um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Wir sind von einem, der, welcher heiligt. Wer ist es, der heiligt? Christus. Er hat uns geheiligt durch sein Blut, durch sein Opfer. Er, welcher heiligt, und die, welche geheiligt werden, das sind wir, die Gläubigen, sind alle von einem aus Gott. Aus Gott geboren. Darum schämt er sich nicht, uns Brüder zu nennen. Die gleiche Natur. Aus dem Grund gibt uns auch der Geist das gleiche Zeugnis. Römer 8, Vers 16. Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist gibt uns das Zeugnis, das ist ein Kind Gottes. Ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. So wie der Geist Zeugnis gibt und sagt, dies ist der Sohn Gottes. Das gleiche Zeugnis wird uns gegeben. Wir sind Söhne Gottes. Wir haben sechstens als Christen die gleiche Stellung wie Christus, und zwar die gleiche Stellung vor Gott und die gleiche Stellung gegenüber dem Teufel, wie Christus. Die gleiche Stellung gegenüber Gott, Johannes 20. Johannes 20, Vers 17. Wahrscheinlich begriffen jene Frauen, die das hörten, oder jene Frau, das war nur die Maria, als sie das hörte, damals noch nicht. Die begriff das wahrscheinlich erst nach Pfingsten. Was der Herr hier sagte. Der Herr sagte nämlich in Johannes 20, Vers 17, der Magdalena, der Maria Magdalena, dass das Verhältnis Christi zu Gott das gleiche Verhältnis sein würde wie das Verhältnis der Christen zu Gott. Die gleiche Nähe, die gleiche Beziehung, die gleiche Liebe, die gleiche Verbundenheit. Das ist unvorstellbar. Und doch ist es so, weil es die Bibel sagt. Johannes 20, Vers 17. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Mein Verhältnis zu Gott ist das gleiche wie euer Verhältnis zu Gott. Mein Verhältnis zum Vater ist das gleiche Verhältnis wie euer Verhältnis zum Vater. Ich weiß nicht, wie man es noch deutlicher sagen könnte, wie man es noch eindrücklicher uns zeigen könnte, was denn die Berufung, die Stellung, das Teil eines jeden Christen ist. Im Lichte all dieser Aussagen, ganz unverständlich, dass man noch auf den Gedanken kommen kann, ein Christ könnte verloren gehen. Ein Christ könnte nur dann untergehen, wenn auch Christus selbst untergehen würde. Nur dann. Ein Christ könnte nur dann die Gemeinschaft, die ewige Gemeinschaft mit Gott dem Vater verlieren, wenn sie auch Christus verlieren könnte. Nur dann. Weil das aber nicht denkbar ist, ist es auch für einen Christen nicht denkbar. Wir sind unauflöslich mit ihm eins gemacht. Wir haben die gleiche Stellung wie Christus auch gegenüber dem Teufel. Lukas 10, Vers 19. Lukas 10, Vers 19, da spricht der Herr zu den Gläubigen, siehe, ich gebe euch die Gewalt, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch irgendwie beschädigen. Christus hat der Schlange den Kopf zertreten, darum können auch die Christen auf Schlangen treten. Auch dem Teufel gegenüber die gleiche Stellung der Autorität. So wie dem Vater gegenüber die gleiche Stellung des Vorrechts. Die Stellung des Herrn und die Stellung der Gläubigen gegenüber den feindlichen Mächten ist auch in Epheser 1, in den Versen 21 bis 23 dargelegt. Ich gebe auch hier die Stelle nur an, das kann jeder für sich nachlesen. Epheser 1, Verse 21 bis 23. Das Neue Testament sagt uns, dass wir die Herrlichkeit Christi teilen. Nun, so etwas zu sagen, wäre ja wahrhaft Vermessenheit. Wer von uns hätte es gewagt, so etwas zu sagen? Stünde es nicht in der Bibel, wir könnten sowas nicht sagen, wir könnten es uns nicht einmal denken. Aber die Bibel sagt, dass wir die Herrlichkeit Christi bekommen, weil wir Christen sind. Dazu drei Stellen. 1. Johannes 3, Vers 2. Das ist jetzt der 7. Punkt, die gleiche Herrlichkeit. Die gleiche Herrlichkeit. Und dazu 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das ist noch nicht offenbar. Das ist noch verborgen. Das sieht man uns nicht an. Es hat keiner von uns glänzende Haut oder irgend so etwas. Wir sehen noch immer gleich aus äußerlich. Auch seit wir Christen wurden. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, aber wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, den Verherrlichten, den mit Ehre und Herrlichkeit gekrönten, den werden wir sehen. Und wir werden ihm gleich sein. Das steht nicht nur an dieser Stelle. Man könnte diese Stelle vielleicht falsch verstehen, ich weiß nicht. Ist zwar kaum möglich. Aber dass wir auch ganz sicher sind, hat es uns Gott auch an anderen Stellen gesagt. So in Johannes 17. In Johannes 17 Da steht im Vers 22, in diesem Gebet des Sohnes Gottes zum Vater. Und da betet er und spricht von den Gläubigen. Johannes 17, Vers 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Der Sohn Gottes wurde von Gott, dem Vater, aus dem Tode erweckt. Er wurde erhöht, zur Rechten Gottes eingesetzt und dort mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Das war die Ehre, die der Vater dem Sohn gab, für seinen vollkommenen Gehorsam, für seine restlose Hingabe an Gott, für sein vollbrachtes Werk. Und diese Herrlichkeit, die der Vater dem Sohn gibt, gibt der Sohn uns. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Schließlich finden wir das ein weiteres Mal bestätigt in Offenbarung, Kapitel 21. Wir haben die gleiche Herrlichkeit. Offenbarung 21, die Verse 9 bis 11. Hier ist vom himmlischen Jerusalem die Rede. Das himmlische Jerusalem ist das Weib des Lammes. Das ist also die Schar der Gläubigen. Und es heißt hier, von diesem himmlischen Jerusalem, von der Gemeinde, es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes, zeigen. und er führte mich im Geiste hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommend aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit, die von Gott kommt. Jene Herrlichkeit, die der Vater auf den Sohn legte, ist auch auf die Gläubigen, auf die Söhne Gottes gelegt. So wie er, so sind wir. Weil Gott uns in Christo hinein versetzt hat. Und darum, achtens, haben wir den gleichen Namen. Ich habe das bewusst als achten Punkt genommen, weil im Namen immer das ganze Wesen der Person enthalten ist. Und in diesem Zusammenhang wollen wir uns ganz neu daran erinnern lassen, was es bedeutet, diesen Namen zu tragen, den wir haben. Wir sind Christen. Er ist Christus und wir dürfen seinen Namen tragen. Und mit ihm all das, was er ist, teilen. Das wird im Namen ausgedrückt. So lesen wir in Apostelgeschichte 11, im Vers 26, Apostelgeschichte 11, 26. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Christen. Das steht auch in Apostelgeschichte 26, 28. Die Stelle lesen wir nicht. Apostelgeschichte 26, 28. Dann an einer dritten Stelle, 1. Petrus 4, 16. Hier nennt uns die Schrift selbst Christen. Erster Petrus 4, 16. Hier sind es nicht Menschen, sondern der Heilige Geist, der uns Christen nennt. Wenn aber als Christ, das heißt, wenn er als Christ leidet, so schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Christ. Wir haben den Namen unseres Herrn, weil wir mit ihm eins gemacht sind. Die Wahrheit von der Sohnschaft Jesu Christi und von der Gottessohnschaft der Gläubigen zeigt uns, wie unzertrennbar der Gläubige mit Christus verbunden ist. Wir sind von Gott aus in ihm. Aus ihm aber seid ihr in Christo Jesu, welcher uns gemacht worden ist zu Weisheit von Gott und Erlösung und Gerechtigkeit. So dass, und das steht auch in 1. Korinther 1 am Schluss, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und so muss es auch beim Werk der Errettung sein, dass letzten Endes Gott verherrlicht wird. Gott allein wird verherrlicht und geehrt, weil es sein Werk ist, weil es sein Ratschluss ist, weil es seine Treue ist, weil es seine Macht ist, weil es die Treue des Herrn und des Retters ist, wird er gerühmt werden. Aller menschlicher Ruhm ist ausgeschlossen. Auch das gehört zu dieser tiefen und herrlichen Gewissheit, dass die Errettung ganz von Gott und darum ganz auf Gnade beruht. Amen.
Süßer Dank.